Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Bevor wir so richtig mit dem Predigttext und so loslegen, wir befinden uns, und das ist die nächste Herausforderung für diesen Gottesdienst, mitten in der Expedition zum Ich. Die letzte Woche unserer Fastenzeit sozusagen bricht an, nicht nur von der sozusagen, sondern auch von diesem Projekt, von der Reise, auf die sich viele hier in der Gemeinde begeben haben. Die Expedition zum Ich, ein Buch. Und die letzte Woche steht unter dem Thema, wohin gehe ich? Jetzt werden wir das versuchen, das ein bisschen auf die Konfis zu beziehen und trotzdem zu schauen, was vor allen Dingen auch die Bibel dazu zu sagen hat. Um einen Einblick in die Woche zu bekommen, haben die Konfis schon vor einer ganzen Weile eine Wochenzusammenfassung zusammengestellt, selber Bilder dazu gemacht und den Text eingelesen. Und das hören wir jetzt, dann wissen alle, was in dieser Woche schon so grob drankommt.
In der letzten Woche geht es um die Zukunft. Was erwartet eigentlich auf uns? Wie entwickeln sich unser Leben und die Welt weiter? Während dieses Thema jahrhundertelang viel zu stark betont wurde und das Glauben viele Ängste bezüglich eines letzten Gerichts und der Wahl zwischen Himmel und Hölle aufkam, scheuen sich viele Christinnen und Christen heute, sich damit näher zu beschäftigen. Für die Bibel ist die Frage nach der Zukunft aber sehr wichtig, weil nur jemand, der weiß, wo er hin will, auch den richtigen Weg findet.
Dabei entdeckt man schnell, dass die Bibel, wenn sie von der Zukunft spricht, eigentlich lauter tröstliche Bilder benutzt. Psalm 139 etwa beschreibt, dass Gott immer bei uns ist und wir gar keine Möglichkeit haben, seiner Liebe zu entfliehen. Das mag manchen vielleicht Angst machen, ist hier aber ganz entspannt und friedlich gemeint. Auch der Liebe Gottes kann man nicht herausfallen.
Paulus erläutert in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth etwas genauer, warum eine Zukunftsorientierung so wichtig ist. Sie hilft uns, die größeren Zusammenhänge zu sehen und Verantwortung für die Entwicklung der Gesellschaft zu übernehmen. Das Ganze aber nüchtern und gelassen. Auf Erden kümmern wir uns nur um vorletzte Dinge. Die letzten sind in Gottes Hand und das ist gut so.
Im Brief an die Gemeinde in Rom führt Paulus diese Gedanken dann noch weiter aus. Wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann dann gegen uns sein? Und weil Gott uns verspricht, immer auf unserer Seite zu sein, dürfen Christinnen und Christen voller Hoffnung nach vorne schauen, da weder der Tod noch das Leben uns von der Liebe Gottes trennen kann, ist uns ein guter Ausgang gewiss.
Wenn im Christentum über den Tod nachgedacht wird, dann nur auf diese verheißungsvolle Grundlage. Paulus weigert sich darum, auch allzu konkret über das Danach zu reden oder zu spekulieren. Er weiß, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben, dass die Fragen nach dem Tod für uns eher theoretisch ist und dass im Himmel ohnehin ein völlig anderes Dasein auf uns wartet und dass uns irdische Vorstellungskraft bei weitem übersteigt.
Gleichzeitig macht die Bibel aber auch deutlich, dass es nicht egal ist, wie man lebt. Wer Jesus liebt, der wird von sich aus versuchen, nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten Gottes Reich in dieser Welt voranzubringen. Daran hängt nicht der Heil, aber wenn jemand seine Talente nicht entfaltet, wird er das Leben auch nicht als erfüllt erleben. Wie Gott darüber am Ende urteilt, können wir zwar nur erahnen. Wir wissen aber, dass Jesus immer unsere Fürsprecher ist.
So schließt die Bibel mit der Prophezeiung vom neuen Jerusalem einem Bild für eine erneuerte Welt, in der die Grenzen zwischen Gott und den Menschen endgültig aufgehoben sind. Etwas Schöneres konnten sich die Glaubenden damals nicht vorstellen. Es gibt Hoffnung für die Gesellschaft, für unsere Gemeinschaft und für die Menschen. Alles wird gut.
Menschen brauchen starke Bilder von der Zukunft, weil diese uns quasi Leitlinien für unser Leben im Hier und Jetzt aufzeigen. Und gerade Glaubende leben von den Verheißungen Gottes, die in eine Zeit der Vollendung weisen. Dabei wird jede Generation neu fragen, was sie tun kann, um die Welt einen Schritt in die richtige Richtung zu leiten.
Als Predigtext habe ich deswegen weil wir diese Reise unternehmen, weil diese Reise quer durch die Bibel geht, auch einen Text aus dem letzten Buch der Bibel genommen. Vor fünf Wochen haben wir aus dem ersten Kapitel der Bibel, glaube ich, gehört und gelesen. Und jetzt einen der letzten Kapitel, beziehungsweise auch das letzte. Und zwar die Offenbarung des Johannes, Kapitel 19, Vers 5 bis 9. Und eine Stimme ging aus von dem Thron. Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes, damit ist Jesus gemeint, ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wo gehe ich hin? Die Frage nach der Zukunft ist entscheidend und die prägt auch unsere Gegenwart. Das ist immer so. Das, wo wir hingehen, das prägt auch unser Hier und Jetzt und wie wir uns jetzt verhalten. Wir haben es eben gehört und deswegen ist es wichtig, ein klares Bild von der Zukunft zu haben. Ich weiß nicht, was euer Bild von der Zukunft ist, was ihr, liebe Konfis, denkt, wo ihr als nächstes hingeht. Vielleicht ist das schon die Konfirmation, die da auf sich wartet und ja. Und dann denkt man, da laufe ich jetzt gerade drauf zu und das bestimmt eure Gegenwart hier. Ich habe mal 3 Punkte mitgebracht, was so unser Ziel wie ein Ziel uns bestimmen kann. Zum einen mein Leben und mein Lebensgefühl jetzt. Ja, wenn ihr euch auf Konfi freut, super, dann freut euch jetzt schon die nächsten Tage. Wenn ihr sagt, ich lebe aber gerade auf die nächste Klausur hin und ich bin da nicht so gut in Mathe, dann bestimmt das auch das Lebensgefühl hier, nämlich Bedrückung, Stress, Druck, obwohl das erst noch kommt. Dann ein Ziel, wo ich hingehe, das bestimmt immer auch unsere Vorbereitung und die geschieht hier und jetzt. Was nehme ich mit? Wenn ich auf eine Reise gehe, dann packe ich unterschiedliche Sachen ein. Wenn ich zum Skiurlaub fahre, dann was anderes, als wenn ich an den Strand fahre. Also ich bereite mich unterschiedlich vor. Auch gehe ich gekleidet anders in den Turnunterricht oder zum Volleyballspielen als zu einem Bewerbungsgespräch. Im Normalfall. Man bereitet sich darauf vor, ne? Und so, deswegen ist es wichtig zu wissen, wo geht's eigentlich hin? Wo geht's mit meinem Leben hin? Wo geht meine Reise hin? Und das Ziel bestimmt den Weg, wie ich da letztlich ankomme. Ja, zuerst gebe ich immer beim Navi ein, wo ich hin will, und dann rechnet er mir den Weg aus. Es macht keinen Sinn, nach dem Weg zu fragen, wenn ich das Ziel nicht kenne. Dann eier ich irgendwo in der Gegend umher. Gut, soweit ist klar. Was sagt aber die Bibel dazu? Was sagt die Bibel eigentlich zu dem Ziel, was unser Ziel ist, was unser aller Ziel ist und was das Ziel Gottes mit seinem Menschen ist? Und Leute, das freut mich, heute darüber reden zu dürfen und dieser Text, was dieser dazu sagt. Offenbarung hat man nicht zu oft, tauchen wir umso mehr ein. Die Offenbarung sagt, das Letzte ist, was uns erwartet, ein Fest. Und der Gott lädt ein zu einem Fest. Ich habe mal so eine Art Hochzeitseinladung mitgebracht. Das war unsere Hochzeitseinladung. Ein bisschen mehr noch. Wir haben so ein kleines Newspaper rausgemacht. Und ich dachte, weil der Good News Chor singt heute, dachte ich, das passt gut. Wir haben das Good Newspaper genannt. Lebenslang oder lebenslänglich? Fragezeichen. Irgendwann stand dann später lebenslänglich auch noch drin. Nee, lebenslang natürlich. Okay. Das macht Gott. Er lädt uns auf eine Hochzeit ein. Und er sagt, das Letzte, was ihr erleben werdet, meine Lieben, und wozu ich eigentlich die Menschen bestimmt habe, ist Freude, ist ein Fest, ist ein Hochzeitsfest. Es endet eben nicht mit dem Tod. Es endet nicht da, wo es alles aufhört. Es endet nicht in Trauer und in Krankheit und Schmerz und Verlust und Abschied nehmen, sondern es endet in einer großen, gewaltigen Fete, die das Universum noch nie gesehen hat, der darauf eigentlich wartet. Nämlich dann, wenn sein Schöpfer und Erlöser endlich seine Menschen ganz trifft und sie in Einheit leben. Das wird nicht nur die Feier des Jahrhunderts, nicht nur des Jahrtausends. Das wird die Feier der Ewigkeit werden schlechthin. Und deswegen ist die Freude der Leute, die das erfassen, im Glauben ergreifen, die Stimmung meine ich, Freude. Wenn ich weiß, da geht mein Leben hin, dann kann ich morgens aufstehen vor Freude. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, manchmal dümpeln wir ja so vor uns hin. Ne? Wir gehen in den Tag und es plätschert so, man ist so resigniert und hier und da. Das liegt aber daran, dass wir so kleinere Wegstrecken und Ziele nur haben. Machen Sie sich bewusst, Gott möchte mit Ihnen ein Fest feiern. Und da ist die Wegrichtung hin, ein Hochzeitsfest. Ich finde das zutiefst ermutigend. Ich habe letzte Woche erst wieder von Leuten gehört, und so aus der Gemeinde, und immer wieder trifft es mich. Leute, die Schicksalsschläge erleiden, Krankheit, Verlust von Arbeitsplätzen. Oder wenn sie überhaupt die Perspektive nicht sehen, sagen, wie soll es weitergehen? Und dann sagt Gott, egal, was gerade das Leben zu dir sagt, das ist nicht das Letzte. Das Endgültige wird sein, dass es ein Fest gibt. Und zwei Kapitel später sagt er, und da wird keine Krankheit sein. Da wird keine Träne mehr sein. Da wird kein Tod mehr sein. Da wird kein Verlust mehr sein. Es wird Freude sein. Und ich finde, diese Perspektive hilft mir jetzt, manche Sachen auszuhalten. Habe ich diese Perspektive nicht, dann werde ich sehr schnell bitter werden oder resigniert in diesem Leben. Denn entweder sage ich, ja, es läuft sowieso alles nur auf Tod und Ende hin und dann lebe ich halt noch so, existiere. Oder ich werde bitter, weil ich einen super Plan habe für mein Leben und dann wird er ständig durchkreuzt von anderen Leuten, von irgendwelchen Zwischenfällen und Situationen, weil ich krank werde oder halt es nicht so läuft. Und dann werde ich bitter und wütend auf die Sachen, die da kommen, weil sie mir mein Leben kaputt machen. Aber meine Lieben, es geht dem Fest entgegen. Und wenn ich das weiß, dann können Zwischenfälle kommen, weil das Coolste kommt noch. Wir sagen manchmal den Leuten, die heiraten, ich wünsche, das wird euer tollster Tag. Und ich sage immer, nein, ich hoffe nicht, das wird euer tollster Tag. Der tollste Tag kommt noch, nämlich dann, wenn die große Hochzeit Gottes ist. Das wird der tollste Tag und er zieht sich in alle Ewigkeit, der hört gar nicht mehr auf. Darauf zu leben und zu freuen, das gibt uns Kraft hier und jetzt. Und noch wär's. Manche Leute sagen dann, okay, dann legen wahrscheinlich alle Christen jetzt die Hände in den Schoß und sagen, dann mache ich auch nichts mehr, das Beste kommt noch, brauche ich hier nichts mehr zu investieren. Hoho. Wer eine Einladung zu einer Hochzeit bekommt, und ich weiß, wie das war, unser ganzes Umfeld, noch nicht mal die Einladung bekommen haben, waren mobilisiert, weil sie mit angepackt haben und geholfen haben und Sachen in Bewegung gebracht haben, weil das positive Ziel sie motiviert hat. Und sie haben sich eingebracht. Ich war dermaßen geplättet, wie viele Leute letztlich mitgeholfen haben bei unserer Hochzeit. Und ich war so berührt. Und Christen, die das, diese Wirklichkeit in Anspruch nehmen, sie werden tätig werden. Sie werden nicht da sitzen und Däumchen drehen. Weil sie wissen, das Beste kommt noch. Und in allen Widrigkeiten werden sie Hochzeitsvorbereitungen treffen. Eine Person ganz besonders. Und das führt uns zum nächsten. Das ist, was die Stimmung so ein bisschen bestimmt. Eine Person, das ist die Braut. Ja, ich muss ja Bilder verwenden, wo ich den urheberrechtlichen Schutz drauf habe, sozusagen. Deswegen. Die kommen dann nicht in die Präsi, die ins Internet gestellt werden. Das könnt ihr schon wissen. Also guckt es euch jetzt an, die Bilder. Die Braut. Wir haben im Text gelesen, Gott will Hochzeit feiern. Jesus und seine Braut. Wer ist denn die Braut? Maria Magdalena? Das mögen zwar manche Romane so formulieren, aber nein. Mit der Braut ist etwas Größeres, Gewaltigeres gemeint, nämlich seine Gemeinde. Die Christen, die Menschen, die er zusammenruft, die sich rufen lassen. Jeder, und es heißt, es ist eine gewaltige Schar aus allen Nationen, die da kommen und ihre Stimme erheben werden. Es ist wunderschön. Jeder hier und weit darüber hinaus ist dazu berufen, diese Braut zu sein. Und was macht eine Braut vor der Hochzeit? Sie bereitet sich vor. Und manchmal glaube ich, dass Gott besonders dieses Bild genommen hat und uns mitgegeben hat, weil die Männer bereiten sich noch ein bisschen weniger vor als die Frauen. Jedenfalls ist das bei meiner Erfahrung so, wenn ich das gucke. Die freuen sich und überlegen die ganze Zeit, wie kann ich mich so vorbereiten, dass der Bräutigam sich freut. Und indem sie sich schmücken, dann geht man sogar zum Friseur. Ja, das was ich jetzt nicht mehr schaffe. Ich bin selbst zu meiner Hochzeit zum Friseur gegangen. Ja, das macht man. Und dann sorgt man dazu, dass man äußerlich gut aussieht. Und man wäscht sich. Ich glaube, ich kenne kaum Leute, die ungewaschen sind. Man geht rein hin und rein und sauber. Und man überlegt sich vielleicht sogar noch Geschenke für seine Braut und seinen Bräutigam. Ja, ja, eine Hochzeit mobilisiert so manch oder anderen, wo man sich das in der Ehe dann noch voll wünschen würde. Ja, genau, so sieht es aus. Ihr lacht, aber Hochzeit ist was Gewaltiges. Meine Lieben, ihr seid die Braut Christi. Und hier heißt es im Text, heißt es, dass die Braut geschmückt ist. Die Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. Das Leinen aber ist Gerechtigkeit der Heiligen. Sauber, rein. Zwei Kapitel später heißt es nochmal, da ist die Braut eine ganze Stadt, weil die Gemeinde, also es ist nämlich Ausdruck, es ist eben nicht nur eine Person und sie ist gewaltig, sie ist aus reinem Gold. Es ist immer von Reinheit gesprochen, immer von Herrlichkeit, von Schönheit. Genau da will uns Gott hinhaben. Und wer dieses Ziel vor Augen hat, der reinigt sich, wie dieser eine rein ist, weil er weiß, ich lebe auf diesen Bräutigam zu. Und deswegen eine nicht nur äußere Vorbereitung, sondern gerade auch eine innere. Man kontaktiert den anderen, man ruft ihn schon an, man freut sich, man redet die ganze Zeit darüber, weil man den ja noch schon besser kennenlernen will, auf dem man hinlebt und mit dem man dann ganz eng zusammenlebt. Und genau das macht die Braut hier. Sie gibt sich nicht zufrieden und sagt, ja, ich lebe halt mein Christsein so. Nein, ich werde auch den Bräutigam besser kennenlernen, mit dem ich mal zusammen feiern werde und zusammen ein Weinchen trinken werde oder mehr. Ja, genau, da geht die Reise hin. Und deswegen frage ich nach ihm und frage, wie bist du? Und ich rufe ihn ständig an und ich bitte ihn jetzt schon um Hilfe. Ich versuche herauszukriegen, was ihm gefällt und was ihm Freude macht und wie er sich das Fest vorstellt. Das ist das, worauf wir zu berufen sind. Und wer dieses Ziel ergreift, der bereitet sich genauso vor. Und ich habe es eben schon gesagt, die Braut, wenn sie dann mal geschmückt kommt, ja, ey Leute, sonst wird manchmal gepfiffen. Also, sorry. Jetzt mal, also, ja, das ist ein Applaus wert. Alter Falter. Also, ich finde, das ist ganz kurz vor der göttlichen Hochzeit einer Ewigkeit. Also unter uns. Aber okay. Genug aus den Nähkästchen. Die Braut, wenn sie denn kommt und wartet, dann tut sie das ganz. Das ist ein bisschen komisch, ne? Aber genau, wenn es um einen ganzen Leib geht, also eine ganze Gemeinde, eine Herrschaft von Leuten, dann wird noch das Bemühen und die Vorbereitung seiner Gemeinde hier sein, dass so viel wie möglich zusammenkommen und mitfeiern werden. Sie werden nicht Däumchentränen dastehen, sondern die anderen einladen und sagen, du bist geladen zu einem Fest mit dem Herrn der Herrlichkeit aus dir machen möchte. Und er möchte dich bei seinem Fest dabei haben und er wird nicht still sehen, sondern wir werden einladen, damit wir nicht nur ein paar Leute da sitzen. Wenn meine Frau damals nur, weiß ich, die Beine da gestanden hätten, dann hätte ich mich nicht gefreut. Es hört sich makaber an, aber ja, so ist es. Wir denken manchmal, wir bleiben für uns, ist gemütlich, die kleine Schar. Nein, die große Schar ist das Bild. Die große Schar, wir sollen die meisten dazu rufen, weil seine ganze Braut feiern möchte mit ihm. Und er mit ihr. Ein letztes vielleicht noch. Wie komme ich denn da hin? Wie kann ich dabei bleiben? Oder da sein? Wie werde ich eigentlich zur Braut Christi? Im letzten Kapitel der Bibel, im vorletzten, im 21. Kapitel, da heißt es, alle, die eingetragen sind in dem Buch des Lammes, in dem Buch des Lebens. Wenn du zum Lamm gehörst. Bei uns geht das zeitlich ziemlich eng. Aber letztlich ist es das. Dieser Moment, wo einer zum anderen Ja sagt. Gott hat vor 2000 Jahren schon zu uns Ja gesagt, so deutlich wie nie zuvor. Und er es nie wieder sagen wird, nämlich in Jesus. Und er sagt Ja, und ich gebe alles dafür, damit du meine Braut wirst und zu mir gehörst, den meinen. Und er wartet jetzt darauf, dass noch mehr dazu kommen, die ihr Ja sagen. Ihr bestätigt euer Ja, das Ja der Taufe. Und es ist genau das Ja zu sagen, ich möchte zu dem einen gehören. Und dann gehörst du ihm. Und dann lebst du auf ihn. Und es ist das Beste, was kommen kann. Ich weiß, es wird einige hier unter uns geben und gibt einige, die sagen, Hochzeit, das hört sich toll an, aber Hochzeit verbinde ich nicht nur Gutes mit. Ich bin enttäuscht worden und verletzt worden. Und ich überlege mir gut, ob ich nochmal heirate. All unsere Hochzeiten hier auf Erden und Beziehungen sind ein schwacher Abglanz von dieser Verbindung und dieser Hochzeit. Selbst die besten Ehen unter uns sind nur ein Mini-Abbild von dem, der da wartet. Und das Gewaltige ist, dass der, der da ruft und wer es ist, der Bräutigam, nicht als König und Herr hier gesteht, sondern als Lamm. Die Offenbarung sagt, stellt Jesus vor und dann taucht sie immer vor als das Lamm. Nicht als der Prinz, der König, der einreitet mit seiner stählernen Rüstung und alle Frauen fallen in Ohnmacht vor ihm. Nein! Als das Lamm, das geschlachtet wird, und da wird einiges ausgedrückt, nämlich vor allen Dingen das eine. Dieser eine hat sein Leben gegeben für dich. Er hat sich in die Mächte, die auch Anspruch auf dich beanspruchen, hat er sich selbst ausgeliefert, um sich diesen und uns diesen Mächten zu entreißen. Und er ist selber da an dieser Stelle gestorben. Er ist nicht einer, der wartet und sagt, ich erwarte was von meiner Braut, sondern ich gebe mich für diese Braut, um sie frei zu kaufen, reinzumachen, schön zu machen. Und dafür habe ich mich aufgeopfert bis in den Tod. Und ich habe den Tod besiegt und ich ermutige und wünsche, dass mir jeder am besten in den nächsten Tage in der Karwoche, Karfreitag und Ostern alles mitnimmt, weil es zeigt genau dieses Ringen dieses Bräutigams um uns. Wie er gestorben und auferstanden ist, um uns zu seiner Braut zu machen. Und wem das klar ist, dann weiß, es geht auf wirklich der reinen Liebe auch zu. Ich werde von dieser Liebe nicht enttäuscht werden. Diese Liebe wird mich halten, er wird mich halten, weil er jetzt schon alles gegeben hat. Und wer dann sein Ja-Wort gibt, der darf am Ende aller Zeiten das Wunderbare erfahren, worauf alle Christen und alle Schöpfung hinwartet, dass der Bräutigam kommt und seine Braut nach Hause bringt. Das ist das Bild. Im Judentum ist es ein bisschen gestreckt. Im Judentum ist das, was bei uns, also das, was die Verlobung nennen, ist eigentlich schon fast das, was bei uns Standesamt oder dieses Ja-Wort ist. Es ist nämlich so, dass wirklich der Bräutigam kommt und er sagt, und bietet an, die Braut zu heiraten. Und ich habe mal gehört und gelesen, dass es eigentlich auch um einen Kelch geht. Total schön, Abendmahl, ne? Und er nimmt einen Schluck und sie nimmt einen Schluck als Zeichen, ja, ich will. Und dann geht er erstmal weg. Dann geht er weg, nämlich die Stätte zu bereiten, heißt es. Dann baut er das Häuschen, dann macht er den Acker schön, dann macht er das Fest, die Festvorbereitungen. Und dann kommt er irgendwann und holt sie. Und dann ist Hochzeit angesagt und bei den Juden heißt das 7 Tage und noch länger. Und da heißt es an alle Ewigkeit. Und das ist, worauf die Christen warten, dass der Bräutigam kommt, seine Braut zu holen. Und das Ja-Wort ist schon gefallen, die Verbindung ist schon da. Das ist Taufe. Du gehörst ihm. Und du wartest, dass er kommt, dich nach Hause zu holen und alles zu erlösen. Und diese Welt, dich vom Tod, von der Versklavung, von dem, was uns trennt von ihm, um dann ein Fest in aller Reinheit und Schönheit und Vollkommenheit zu feiern, wie dieses Universum es noch nie gesehen hat. Oh Leute, da geht's hin. Und nichts Geringeres. Und nichts in dieser Welt wird uns davon trennen, dass er kommt, uns zu holen. Wohin gehst du? Sind es die Ziele, die du dir selber setzt in deinem Leben, weil du denkst, alles in diesem Leben erreichen zu müssen? Wohin gehst du? Sind das die kleinen Sachen, die Karriere, die du erreichen willst, eine gute Note, das Ankommen bei allen Leuten, wer auch immer? Das sind gute Ziele, aber nimm sein Ziel als dein Ziel und setz es über alles. Und es wird dein Lebensgefühl hier verändern, wie du dich vorbereitest auf das. Und manches wird dann gar nicht mehr so wichtig sein. Und anderes wird viel wichtiger werden. Und dann weißt du auch den Weg. Nämlich es ist der Bräutigam selber, der dieser Weg ist, an den du dich halten musst, um dann letztlich anzukommen. Und ich glaube, dass dieses Leben schon Herrlichkeit wird und noch viel mehr die Herrlichkeit zur Hochzeit und der Braut danach. Amen.